Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Die baden-württembergische Kultusministerin ist zu Gast in SWR1 Leute. Ich begrüße Susanne Eisenmann. Schönen guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen.
Die Situation ist gerade für uns alle komplett anders. Wir befinden uns in einer Ausnahmesituation. Es gibt fast täglich neue Einschränkungen im öffentlichen Leben. Inwiefern hat sich Ihr Leben persönlich gerade verändert?
Naja, das ist bei mir wie bei allen anderen auch. Der Kontakt mit Einzelnen im Direkten hat sich nahezu auf null reduziert, also keine Besprechungen, wo man präsent ist, sondern viele Videoschalten, viele Telefonkonferenzen. Man kommuniziert immer nur auf Abstand und das hat natürlich auch meinen täglichen Ablauf verändert. Da geht es mir wie jedem anderen auch. Es ist irgendwie ein komplettes Stopp im sozialen Kontakt, aber wir finden andere Möglichkeiten zu kommunizieren.
Ja, über die anderen Möglichkeiten werden wir sprechen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat zugegeben, das Virus unterschätzt zu haben. Kann man das auf die baden-württembergische Landesregierung auch beziehen? Geht es der ähnlich?
Naja, ich glaube, es hat jeder unterschätzt in der Frage, was auf uns zukommt. Das kann man ja weltweit erkennen. Aber wir haben sehr wohl erkannt, dass wir jetzt handeln müssen. So kommt es ja auch zu den Entscheidungen, die wir auch in der Landesregierung getroffen haben, wo wir konkret auf die Situation reagieren, nämlich die Ausbreitung des Virus deutlich zu verlangsamen. Das brauchen wir. Das heißt, unterschätzt in der Wahrnehmung zu Beginn. Ich glaube, das muss jeder einräumen. Aber wir unterschätzen jetzt nicht die Auswirkungen und deshalb handeln wir.
Und das Handeln, seit gestern sind die Kitas und Schulen im Land geschlossen. Da gab es ja auch Vorwürfe, dass das viel zu spät passiert ist. Und Sie haben dann gesagt, wir brauchen einen geordneten Übergang. Wie sah denn jetzt konkret dieser geordnete Übergang aus?
Also Anfang letzter Woche war das Thema Schulschließungen, Kitaschließungen noch gar kein Thema. Wir sind in einem dynamischen Prozess, deshalb kann auch sein, dass morgen oder übermorgen nochmal weitere Maßnahmen notwendig sein werden. Das Thema Schulschließungen war ein Abwägungsprozess. Wir haben uns entschlossen, für Dienstag, also gestern, alles komplett zu schließen und am Montag noch die Möglichkeit zu geben, Hausaufgaben mitzugeben. Oder auch diejenigen, die vor Prüfungen stehen, nochmal zu instruieren als Lehrkraft, wie kann ich mich vorbereiten, was heißt individuelles Lernen, wie kommunizieren wir in den nächsten Wochen. Und das war das mit geordnetem Übergang. Es fand ja kein Unterricht statt. Ich weiß, ich habe auch viele Meldungen bekommen, wieso so spät und nicht gleich. Es ist immer ein Abwägungsprozess. Aber ich glaube, dass uns das gestern eigentlich sehr gut gelungen ist, also am Montag. Und ich habe auch die Rückmeldung von vielen Eltern und Lehrern bekommen, die sagen, es war gut so, dass man nochmal Kontakt miteinander hatte, bevor wir dann in die fünfwöchige Schließung gehen.
Jetzt kam eben um 9.26 Uhr die Eilmeldung aus Bayern, dass dort die Abiturprüfungen verschoben werden, und zwar auf dem 20. Mai. Was löst so eine Entscheidung bei Ihnen aus? Reagieren Sie dann auch gleich?
Naja, also zunächst mal sind wir natürlich immer in Abstimmung mit anderen Bundesländern, aber dass wir dieses auch prüfen. Wir haben direkt nach den Osterferien Prüfungen in allen Schularten, dass wir dabei sind zu prüfen, ob wir diese verlegen. Das machen wir unabhängig von Bayern und werden diese Entscheidung auch in den nächsten Tagen treffen, damit die Schülerinnen und Schüler frühzeitig informiert sind. Aber das ist ein Vorgehen, das wir selbstverständlich auch abwägen und auf das wir uns auch schon gegebenenfalls vorbereiten.
Aber das betrifft natürlich nicht nur die Abiturienten, sondern auch die Realschulen, die Werkschulen, dann natürlich die Hauptschulen. Also wie können Sie denen jetzt eine Information geben, wann werden da Entscheidungen getroffen? Man hat ja häufig den Eindruck, Bayern ist da eher ein Vorreiter.
Nun ja, Bayern entscheidet für sich und natürlich ist Bayern besonders stark betroffen. Und wir in Baden-Württemberg nehmen das Thema ernst. Selbstverständlich werden wir es zeitnah dann kommunizieren. Ich habe auch nicht die Sorge, dass es bei den Schülern dann nicht ankommt oder bei den Schulen. Aber wir sind dabei zu prüfen, eine Verlegung, das würden wir auch hinbekommen. Wir machen das aber in aller Ruhe, weil es muss ja dann auch umgesetzt werden. Wir müssen klar sagen, wie wir es umsetzen. Aber dass es in Baden-Württemberg auch ein Thema ist, steht außer Frage. Das prüfen wir unabhängig, wie gesagt, von Bayern schon seit einigen Tagen.
1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler sind betroffen von den aktuellen Schulschließungen im Land, von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen. Und wir wollen darüber sprechen, wie sich das jetzt gerade organisiert. Beispielsweise Thema Notfallbetreuung. Trifft nur bestimmte Berufsgruppen. Wer darf die in Anspruch nehmen?
Also die Notfallbetreuung, das gilt für Schulkinder bis 14 Jahre, aber auch von 0 bis 14 Jahren gibt es eine Notfallbetreuung, die Kommunen gemeinsam mit uns organisieren. Die dürfen die in Anspruch nehmen, wo Eltern, beide Eltern, in sogenannten systemimmanenten Berufen arbeiten. Also als Ärzte, als Pfleger, bei der Polizei, bei der Feuerwehr, bei der Lebensmittelproduktion, also all die Bereiche, die das tägliche Leben am Laufen halten müssen. Und die Kinder, deren Eltern haben ein Anrecht auf Notfallbetreuung.
Wie sieht die dann konkret aus? Wann holt man die Kinder ab? Wann bringt man sie hin? Wie ist das Ganze geregelt?
Also geregelt ist es vor Ort in den Kommunen. Und ich höre auch, dass es ganz gut läuft, dass die Kommunen, die Träger das mit großem Engagement machen, wofür ich sehr dankbar bin. Aber sicher hakt es auch da und dort noch. Eigentlich geht es darum, in den bekannten Betreuungszeiten an einer zentrierten Stelle oder zwei, drei zentrierten Stellen mit Erzieherinnen und Erziehern dieses Angebot aufrecht zu erhalten. Die Eltern müssen nachweisen, dass sie ein Anrecht auf diese Notfallbetreuung haben. Und dann wird es zentriert ein Stück weit angeboten. Wie gesagt, ich höre, dass es ganz gut läuft. Gleichwohl gibt es sicher da und dort noch Anlaufschwierigkeiten.
Das mit dem Anrecht ist natürlich ganz schwierig und da gibt es sicherlich auch viele Grenzfälle. Uschi Bühler aus Mannheim zum Beispiel hat uns geschrieben und fragt, warum müssen denn beide Elternteile in systemrelevanten Betrieben arbeiten, wenn ein Elternteil noch arbeiten darf, beispielsweise in der Klopapier- oder Nudelherstellung oder als Kraftfahrer beschäftigt ist, der andere Teil ist im Medizinsektor, bei uns als MFA oder MTA angestellt, erhalten sie keine Notfallplätze und MTA kann aber einfach nicht im Homeoffice arbeiten. Und da fragt sie nach, ich und meine betroffenen Kollegen sind sehr aufgebracht. Was können Sie diesen Menschen sagen?
Also zunächst mal geht es darum, dass wir unsere sozialen Kontakte stark reduzieren, beziehungsweise im Grunde fast auf null absenken, damit wir die Eindämmung der Ausbreitung dieses Virus in den Griff bekommen.
Aber die Frage war ja eine andere,
das ist
warum
klar.
Für Sie die Notfallbetreuung.
Deshalb die Frage ist, wer arbeitet? Er muss konzentriert sein auf diejenigen, die wir zwingend brauchen. Weil Arbeit immer heißt, soziale Kontakte zu haben. Deshalb hat man sich darauf konzentriert, die zu definieren. Jetzt gibt es auch welche, die sagen, ich halte mich auch für systemrelevant. Aber man hat analog in ganz Deutschland sich darauf konzentriert, dass es darum geht, die grundsätzliche Versorgung von Müllabfuhr, Strom, Wasser, Lebensmittelproduktion, medizinischer Bereich, Pflege und natürlich die ganze sogenannte Blaulichtfraktion. Das sind die Themen. Jeder findet einen Grund, warum er dazugehört. Nur wir schaffen keine Betreuung, die zu 70 oder 80% alle betrifft. Da bitte ich einfach um Verständnis. Und deshalb gibt es diese konkreten Fixierungen. Viele können nicht von zu Hause aus arbeiten, auch in der Produktion. Aber wie gesagt, es ist auf die begrenzt, die tatsächlich zwingend benötigt werden, um das öffentliche Leben noch am Laufen halten zu können.
Da kommen auf der einen Seite Fragen, um die Notfallbetreuung auszuweiten. Auf der anderen Seite auch per WhatsApp von Thilo Schautz. Warum müssen Erzieherinnen trotz geschlossenem Kindergarten jeden Tag in ihre Einrichtung und sich dort ohne Not unnötigen Gefahren aussetzen? Beenden Sie diesen Unsinn und machen Sie das wie die kirchlichen Kindergärten und schicken Sie die Erzieherinnen heim. Welche Antwort geben Sie da?
Also das Land selber ist gar kein Träger. Das heißt, es entscheiden die Träger. Wir haben kommunale Träger, kirchliche Träger. Der Träger entscheidet, ob die Erzieherin, der Erzieher anwesend sein muss. Bei meinen Lehrern gilt, sie sind im Dienst, aber sie müssen nicht vor Ort sein. Der Schulleiter, die Schulleitung regelt, wer vor Ort sein muss als Ansprechpartner. Und so kann man das bei den Erziehern selbstverständlich auch lösen. Warum manche Träger eine vollständige Anwesenheit erwarten, kann ich Ihnen nicht sagen. Finde ich persönlich auch nicht glücklich. Wir würden dann die Gespräche nochmal suchen, aber eigentlich ist es nicht zwingend erforderlich. Da gibt es von uns als Land aber auch keine Vorgabe.
Viele Nachfragen von den SWR1-Hörerinnen und Hörern erreichen uns. Und die Frage natürlich auch immer, wie koordiniert etwas abläuft. Aus Reutlingen erreicht uns eine Frage von Peter Meichle, beziehungsweise eine Beschreibung, wie es gestern Abend dort aussah. Er schreibt, ich hatte das Gefühl, es wäre Samstagabend. Überall sah ich Gruppen von Jugendlichen zusammen abhängen, Arm in Arm durch die nächtlichen Straßen ziehen. Der Treffpunkt an der Tankstelle war so voll wie sonst nur am Wochenende. Aus meiner Familie weiß ich, dass morgens gelernt wird, mittags wird sich mit Freunden verabredet. Machen Schulschließungen unter diesen Umständen überhaupt Sinn, seine Frage?
Ja, natürlich machen sie Sinn, weil es darum geht, dass wir unsere sozialen Kontakte deutlich reduzieren müssen. Jetzt geht es aber natürlich nur, wenn auch der Einzelne begreift, was er dazu beitragen soll. Ich kann die Beschreibung durchaus nachvollziehen. Ich habe auch aus eigener Beobachtung den Eindruck, dass manche glauben, das sind irgendwie verlängerte Ferien. Wir befinden uns nicht in verlängerten Ferien, sondern in einer wirklichen Ausnahmesituation. Und jeder ist aufgefordert, diese auch ernst zu nehmen. Und klar ist, wenn das sich abzeichnet, dass man das eher alles unter dem Gesichtspunkt sieht, morgens lernen, abends feiern oder auch das nicht richtig ernst genommen wird, werden wir seitens des Staates gegebenenfalls auch weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Zum Beispiel Stichwort Ausgangssperren etc. Weil ich kann nur daran appellieren, dieses Thema für sich selbst ernst zu nehmen. Und bei manchen habe ich den Eindruck, da ist es noch nicht wirklich angekommen.
Aber das schien bei Ihnen persönlich vorher ja auch genauso zu sein. Sie hatten die Forderung des Philologenverbands nach einer präventiven Schließung aller Schulen zuerst als unverantwortlich bezeichnet. Hatte der Philologenverband also im Nachhinein recht?
Nein, es geht darum, dass man zu jeder Zeit entscheiden muss. Als der Philologenverband die Forderung erhoben hat, war das Thema Schulschließungen in ganz Deutschland kein Thema. Was sich dann verändert hat, war beispielsweise bezogen auf Baden-Württemberg, dass wir im Elsass ein definiertes Risikogebiet durchs Robert-Koch-Institut erfahren mussten. Was natürlich durch den Pendlerverkehr und die enge Nähe Baden-Württembergs zum Elsass logischerweise eine neue Situation hervorgebracht hat. Und deshalb, mir ist es wichtig, wir entscheiden gemeinsam mit Fachleuten und analog zur jeweiligen Bedarf. Und deshalb ist es immer schwierig zu sagen, was man jetzt schon alles macht. Und deshalb zum damaligen Zeitpunkt waren Schulschließungen kein Thema. Tage später waren sie notwendig und da haben wir sie auch angeordnet.
Die Ausgangssperren haben Sie jetzt gerade erwähnt. Wie sehen bei Ihnen denn die Absprachen aus? Wie sind Sie da in Kontakt und wann könnte es so etwas möglicherweise geben?
Also zum einen gibt es kontinuierlichen Kontakt zwischen den Ländern und der Bundesregierung, und zwar kontinuierlich. Die Abstimmung funktioniert auf allen Ebenen. Und innerhalb der Landesregierung haben wir auch über Telefonschalten, Videokonferenzen eine kontinuierliche Abstimmung mit dem Sozialministerium, natürlich mit dem Staatsministerium. Das heißt, wir haben keine Kommunikationsprobleme und keine Abstimmungsprobleme. Aber dieses Beispiel aus Reutlingen zeigt, wenn das überhand nimmt oder das nicht eingestellt wird und der Einzelne sich nicht selber zurücknimmt und zu Hause bleibt im Sinne des Ganzen, dann werden wir auch über Themen wie Ausgangssperren selbstverständlich in Deutschland sprechen müssen, weil die Zielsetzung ist, die Ausbreitung des Virus zu verhindern und zu verlangsamen. Und es geht nur, wenn sich jeder selbst in die Pflicht nimmt. Daran appelliere ich. Aber wenn es nicht gelingt, dann wird der Staat weitere Maßnahmen ergreifen müssen.
Im vergangenen Jahr gab es das Aus für die digitale Plattform Ella. Das muss Sie doch jetzt aktuell ganz besonders ärgern.
Es hat mich schon damals geärgert, um es offen zu sagen. Es ist auch nicht das absolute Aus, sondern wir arbeiten dran, mit hohem Druck diese einzurichten, und darauf aufbauend werden wir Ende diesen und nächsten Jahres dann auch deutlich vorankommen. Aber klar, man muss ehrlich sagen, würde uns jetzt helfen, wenn wir es hätten. Aber für uns in Baden-Württemberg gilt, wie in allen anderen Bundesländern auch, da sind wir nicht bestmöglich aufgestellt. Das muss man ehrlich sagen.
Wie sieht denn jetzt der digitale Unterricht ganz konkret aus?
Also es ist so, dass wir in Baden-Württemberg seit vielen Jahren ein Lernmanagementsystem haben, digital, Moodle, das wir jetzt aufgeschaltet haben für alle Schulen. Da kann man miteinander kommunizieren, da kann man Lerninhalte austauschen, da kann die Lehrkraft auch mit den Schülern kommunizieren. Das haben wir jetzt ausgerollt für alle Schulen. Ich weiß, dass es streckenweise nicht funktioniert, weil das Netz zusammenbricht. Auch das gehört zur Wahrheit dazu, aber wir arbeiten dran, dass es stabil an allen Schulen angeboten werden kann. Ist zumindest eine Möglichkeit, auch digital miteinander in Kontakt zu treten. Das läuft ganz ordentlich, aber da müssen wir noch nachjustieren, das weiß ich. Aber auch das ist natürlich etwas, was ein Stück weit in dieser Notsituation gehandhabt wird, wie es halt möglich ist. Aber da werden wir in Zukunft, das hilft jetzt nicht, das weiß ich, aber in Zukunft natürlich besser werden müssen.
Aber jetzt gerade brauchen die Schulen Unterstützung. Aus Marxell schreibt zum Beispiel Beate Hackenberg, und sie sagt, aus aktuellem Anlass hat auch unsere Schule direkt auf Moodle umgestellt. Doch aufgrund der überlasteten Server beim Landeshochschulnetz Bellevue, das ist ihr Betreiber dort, es ist gerade unmöglich, die Lernplattform zu nutzen und die Schülerinnen und Schüler digital mit Unterrichtsmaterial zu versorgen. Und aus aktuellen Informationen wird die Woche auch leider nichts werden. Haben Sie eine Empfehlung für so eine Situation? Also, Marxell steht da sicherlich nicht
alleine.
Nein,
natürlich nicht. Also zum einen haben wir gestern und werden auch fortwährend zusätzliche Serverleistungen gekauft für viel Geld, um die Erreichbarkeit insgesamt zu verbessern. Und ansonsten ist es tatsächlich was dann eben auch im direkten Form ablaufen muss. Wir haben am Montag die Übergabe gehabt. Viele haben auch Hausaufgaben sozusagen händisch, also papiertechnisch ausgeteilt bekommen. Man muss gucken, wie man kommunizieren kann, vielleicht auch über Telefon oder gegebenenfalls, das weiß ich, das hört sich jetzt ein bisschen altbacken an, aber dann vielleicht auch über die gute alte Post. Aber wir arbeiten dran, dass der digitale Kontakt aufgebaut wird, um Moodle zu stärken. Da sind wir dran. Und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Tagen auch ganz stabil hinbekommen.
Vieles wird sich sicherlich erst einspielen müssen, ja, weil die Schulschließungen erst seit gestern aktuell sind. Aber Sie haben gerade die Server und die Kapazitäten angesprochen. Können Sie da Zeiten benennen, ab wann so etwas, was Sie jetzt gerade für viel Geld kaufen, ab wann so etwas stabil läuft?
Also wir haben gestern gekauft. Zusätzliche Serverleistungen sind jetzt in der Lage, ist allen Schulen anzubieten. Das war der erste Schritt. Damit ist noch nicht gewährleistet, das weiß ich auch, dass es dann jedem den Zugang ermöglicht und es nicht unter der Last zusammenbricht. Das justieren wir jetzt kontinuierlich nach und die Zielsetzung ist, bis Ende dieser Woche es stabil für alle anbieten zu können. Aber ich räume offen ein, wir arbeiten da wirklich intensiv dran. Ich hoffe, es gelingt auch, aber ich kann es einfach nicht versprechen. Aber für uns ist es auch eine Notsituation und eine Situation, wo wir einfach aktuell immer mit umgehen müssen. Aber ich gehe davon aus, es ist heute schon besser wie gestern und wir arbeiten dran, dass wir bis Ende dieser Woche wirklich eine stabile Lösung haben und ich hoffe, es funktioniert dann auch.
Dass die Verunsicherung groß ist, das spüren wir natürlich auch an den vielen, vielen Fragen, die hier reinkommen. Sie haben sicherlich auch bei der Landesregierung auch Antwortmöglichkeiten bei Ihnen auf der Homepage. Wie entwickelt sich das dort? Wir versuchen hier möglichst viel zu beantworten, aber es lässt sich natürlich nicht alles beantworten.
Nein, wir haben auf der Seite des Kultusministeriums umfangreichen Fragen-Antworten-Katalog eingestellt, der auch zugänglich ist, wo wir kontinuierlich auch aktualisieren, wo wir versuchen, alle Fragen, die häufig gestellt werden, zu beantworten. Und deshalb kann ich auch jeden nur bitten, sich dort zu informieren oder uns auch anzuschreiben. Wir nehmen brennende Fragen auch auf und versuchen sie dann online zu beantworten. Also wir kommunizieren. Ich bin da meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr dankbar. Auch für uns ist es eine wirkliche Ausnahmesituation. Aber da bekommt man Informationen, an die ich gerne verweise. Und die werden, wie gesagt, kontinuierlich aktualisiert.
Sie haben morgen wieder Landtagssitzung. Wird es da natürlich auch um wirtschaftliche Folgen des Coronavirus gehen? Ist ein Hilfsfonds beispielsweise in Baden-Württemberg angedacht?
Ja, ich habe das gestern in die Kabinettssitzung in der Landesregierung eingebracht. Die Situation wird auch wirtschaftlich eine immens große Herausforderung. Und es ist für viele Menschen die Frage, wie finanziere ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter morgen? Was heißt es für mich als Einzelnen? Und deshalb ist es aus meiner Sicht zwingend, neben den Programmen der Bundesregierung, auch als Land Baden-Württemberg, gerade den kleinen Unternehmen zu helfen, dem Solo-Künstler, dem kleinen Betrieb. Und deshalb glaube ich, dass es richtig ist. Ich habe eingebracht, ich denke, dass sich das Land einen Fonds in der Größenordnung von 5 Milliarden Euro zutrauen sollte, um unbürokratisch und schnell kleineren und Einzelbetrieben zu helfen, mit Liquiditätshilfen, mit Geld, damit Miete, damit Gehälter weiter bezahlt werden können. Das ist das konkrete Problem und das ist ein Thema, das wir sicher auch morgen im Landtag besprechen müssen. Ich denke, 5 Milliarden ist die richtige Summe aus dem Landeshaushalt, keine Frage. Wie wir es dann machen, über L-Bank oder über anderes, ist der nächste Schritt und dafür werden wir gegebenenfalls die Mechanismen ergreifen müssen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Aber jetzt geht es darum, zu helfen, den Menschen zu helfen, den kleineren und mittleren Betrieben in ganz Baden-Württemberg. Und das ist aus meiner Sicht wirtschaftspolitische Pflicht. Und das habe ich gestern angesprochen und eingebracht. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses auch umsetzen werden.
Die Frage ist natürlich immer, wie wird so etwas umgesetzt und auch möglichst schnell, weil die Hilfen natürlich auch dringend und schnell, Sie haben die Kleinbetriebe angesprochen, gebraucht werden. Jetzt gibt es ja andere Länder und Beispiele, wo in den USA angeregt wurde, gleich Beträge zu überweisen. $1,000 waren da im Gespräch. Ist so etwas eine realistische Vorstellung?
Also ich glaube, dass diese 5 Milliarden fürs Land Baden-Württemberg völlig unbürokratisch tatsächlich ausgezahlt werden müssen an kleine und mittlere Unternehmen in ganz Baden-Württemberg, branchenunabhängig, auch der kleine Gastronom oder der Einzelhändler um die Ecke und es unbürokratisch ohne Betriebsprüfungen oder Ähnliches ablaufen muss und wir dann sehen müssen, in welcher Größenordnung sich die Summe bewegt. Man kann von der Größenordnung ausgehen zwischen 2.000-3.000 Euro bis zu 30.000, 40.000 Euro, das werden wir im Detail abwägen. Aber ich glaube, dass das zwingend ist, schnell und unbürokratisch den Unternehmen der einzelnen Person. Und das ist unsere Herausforderung und unsere Aufgabe, die ich für zwingend erachte.
Wenn Sie jetzt sagen, ohne Betriebsprüfung, da muss man natürlich konkret an dieser Stelle nachfragen. Naja, so einfach kann es ja auch nicht gehen, denn da gibt es wahrscheinlich viele, die sagen, ach ja, dann versuche ich auch darüber noch ein Geschäft zu machen.
Wissen Sie, ja, das ist immer die Diskussion von Mitnahmeeffekten. Natürlich gibt es die. Die gibt es immer. Nur hier geht es darum, unseren 400, 450.000 kleinen und mittleren Betrieben zu helfen. Da geht es zunächst darum, das unbürokratisch und schnell zu machen, weil die brauchen Geld. Die brauchen konkrete Unterstützung. Dann beispielsweise über eine staatliche Versicherung, über Nachweise. Das werden wir alles in der Ausgestaltung in den nächsten Tagen, das Wirtschaftsministerium, andere Partner in der Umsetzung machen müssen. Nur ich halte es für zwingend. Und deshalb habe ich es gestern auch in die Landesregierung hineingebracht, dass wir uns einen solchen Fonds, wie gesagt, Größenordnung 5 Milliarden für das Land Baden-Württemberg, für unsere Betriebe zutrauen. Wir lassen niemanden im Stich und dann werden wir auch eine einfache Umsetzung hinbekommen. Das sollten wir uns zutrauen und das bekommt die Landesverwaltung Baden-Württemberg mit Sicherheit auch hin.
Sie betonen jetzt gerade so sehr, dass Sie das eingebracht haben. Das klingt ja schon fast nach Wahlkampf.
Nein, das ist Thema, was uns wichtig ist und das treibt die Leute um. Ich bin viel im Gespräch, natürlich mit Schulen, mit Eltern, die aber sagen, wie geht's denn bei mir daheim weiter? Ich habe einen kleinen Betrieb, ich habe die Boutique um die Ecke. Und deshalb haben wir das gestern angesprochen. Ja, halte ich für wichtig, dieses zu tun. Und da müssen wir deutlicher uns positionieren als Baden-Württemberg. Das hat mit Wahlkampf nichts zu tun, sondern mit einer Notsituation, die wir haben. Und es geht darum, die wirtschaftlichen Entwicklungen, die Corona mit sich bringen wird, die wir, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise abschätzen können, für den Einzelnen, für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten. Und das ist die Aufgabe, da ist jeder gefordert. Das hat mit Wahlkampf nichts zu tun.
Hat sich denn der Ton im Landtag verändert in solchen Zeiten, was tatsächlich Krisenzeiten sind, die wir so noch nicht erlebt haben?
Nein, ich glaube, es ist ein großer Zusammenhalt auch zwischen Regierung, zwischen Opposition, zwischen Partnern. Wie beispielsweise eine AfD drauf reagiert, kann ich jetzt nicht einschätzen. Da ist immer eine große Gefahrneigung, das Ganze sehr aggressiv auszunutzen, das weiß ich nicht. Aber insgesamt zwischen den Partnern, zwischen Regierungsfraktionen und auch der Opposition ist eine große Ruhe, das merken sie auch. Es geht jetzt darum zu helfen, Entscheidungen zu treffen, ausgewogen, abgewogen, aber dann auch zügig umzusetzen. Es ist jetzt definitiv nicht die Zeit für parteipolitische Diskussionen oder parteipolitische Taktierereien.
Und das spüren sie auch.
Ums Land. Ja, das spüre ich auch.
Uns erreichen viele, viele Nachrichten der SW1-Hörerinnen und Hörer per WhatsApp zum Beispiel von Petra, die schreibt, Corona bringt auch Positives, bei uns läuft alles super. Meine Tochter, 9. Klasse Gymnasium in Gerlingen, ist am Montag von der Schule sehr gut mit Aufgaben und Blättern und per Mail ausgestattet worden. Digitalplattform haben wir deshalb noch nicht gebraucht. Ich als Vollzeit arbeitende Mutter bin sehr froh, dass ich endlich Homeoffice machen darf. Das ging bisher nur in höheren Positionen. Meine Tochter arbeitet besser und selbstständiger zu Hause als in der Schule. Sie ist konzentrierter und freut sich, dass sie schon so viele Aufgaben geschafft hat. Der normale Schulbetrieb hat auch Nachteile. Eine Mischung aus beidem wäre super. Für mich wäre es auch super, ab und zu Homeoffice machen zu dürfen. Frau Eisenmann, das sind vielleicht auch Anregungen, die hier gerade von den SW1-Hörerinnen und Hörern kommen.
Mit Sicherheit. Wir werden alle gemeinsam die Verwaltung, wir alle werden daraus, glaube ich, lernen. Und wenn wir feststellen, dass sich manches auch in dieser Krise bewährt hat, warum es dann nicht auch in die Umsetzung nehmen? Also ich glaube, wir sollten schon uns auch einen Lerneffekt daraus zutrauen. Und deshalb, ich nehme solche Anregungen sehr positiv auf. Und ich halte das auch für wichtig, dass wir da vieles auch in die Zukunft führen.
Angela Merkel hat für heute Abend eine Ansprache übers Fernsehen angekündigt und ein Thema, was uns ebenfalls beschäftigt, die Flüchtlingskrise. Da hatte Angela Merkel angekündigt, gemeinsam mit Frankreich und Großbritannien mehr humanitäre Hilfe zu leisten. Auch dazu sind Fragen gekommen von Klaus Krieg aus Baden zum Beispiel. Unbegleitete Minderjährige aus überfüllten Lagern sollen nach Deutschland geholt werden. Welche Strategien sind angedacht, um diese Kinder schulisch so schnell wie möglich zu integrieren? Die Lehrer werden es nicht schaffen, einerseits den wochenlang aufgesparten Stoff nachzuholen und sich andererseits um die Neuankömmlinge zu kümmern.
Nein, natürlich ist es ein Thema, das wir im Blick haben. Jetzt räume ich offen ein, nicht mit hoher Priorität, weil die Umsetzung dieser Vereinbarung besonders betroffene Kinder aus den Flüchtlingslagern auf Europa verteilt aufzunehmen, ist vor wenigen Wochen beschlossen worden. Wir warten dann auf die Umsetzung, aber uns wird es mit Sicherheit gelingen, diese Kinder dann auch schulisch zu integrieren, dass das in Zeiten von Schulschließungen jetzt nochmal eine andere Herausforderung ist. Aber jetzt lassen wir sie zunächst mal ankommen, auch in Baden-Württemberg. Und dann werden wir eine Lösung finden. Die müssen wir finden, keine Frage. Aber ich denke, dass wir das auch hinbekommen.
Da wird pauschal dann immer dieser Satz gesagt, ja, die Ärmsten und Schwächsten trifft es am meisten. Das wäre in diesem Fall natürlich dann auch zu bemerken.
Natürlich, dass wir sehen müssen, dass wir nicht nur, dass wir auch Kinder haben, die zum Teil überfordert sind, zu Hause alleine zu lernen, wo auch die Eltern überfordert sind, ihre Kinder anzuleiten. Das haben wir. Ich meine, es ist auch gar nicht vorwurfsvoll. Deshalb, wir müssen schon sehen, wie wir hier mit klar, digitalen Angeboten, aber auch mit Hausaufgaben, wir haben es ja eben gehört, die sozusagen übergeben wurden, wie wir da auch Anleitung geben können. Das stimmt, wir müssen aufpassen, dass diese Kinder nicht in ein Loch fallen. Und da unterstützen wir, wo wir können, auch mit Ratschlägen, mit Hinweisen. Aber das ist eine Herausforderung in dieser besonderen Situation, mit der wir bisher auch noch nie umgegangen sind. Aber das Problem ist sicher da. Und wir müssen gucken, dass wir allen Kindern auch in dieser sehr ungewöhnlichen Zeit eine Perspektive bieten. Da stehen wir mit Rat und Tat zur Seite, auch meine Lehrkräfte, das weiß ich. Aber das ist schon bei manchen eine nicht unschwierige Situation. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass es nicht zulasten der Schwächsten geht. Das wäre eine ganz fatale Entwicklung und das darf nicht passieren.
Es kommt auch Kritik hier rein, denn Sie hatten eben angekündigt, eine konkrete Verschiebung der Prüfungen wird erst im Laufe der Woche entschieden. Die Bayern sind da vorgeprescht und haben heute Morgen verkündet, die Abiturprüfungen werden auf den 20. Mai verschoben. Wie arbeiten da die unterschiedlichen Länder? Haut Bayern einfach mal eine Info raus und denkt danach?
Steht mir jetzt nicht zu, die Bayern da zu bewerten, aber ich kann sagen, wie wir es in Baden-Württemberg machen und ich glaube, dass es auch der richtige Weg ist. Wir werden diese Woche noch entscheiden, ob wir die Prüfungen, alle Schulprüfungen verschieben. Das kann ich Ihnen zusagen.
Aber warum können Sie nicht entscheiden, wie die Bayern, die eine konkrete Entscheidung schon getroffen haben?
Ja, weil natürlich Nachfolgefragen kommen, die berechtigt sind. Auf wann schieben wir denn? Wieso jetzt die Bayern auf 20. Mai und nicht auf Anfang Juni? Also das sind alles Dinge, die man ja sehen muss. Auf wann verschieben wir? Wie setzen wir es dann um? Was heißt es beispielsweise, ich brauche ja den Anschluss, wann gehen Berufsausbildungen los, wann beginnt eine Uni? Das muss ja alles aufeinander abgestimmt sein. Und ich verstehe, dass die Leute dann Interesse dran haben, diese Antworten auch zu bekommen. Und deshalb prüfen wir das und können dann aber auch klar sagen, wie wir es umsetzen wollen. Und das dauert vielleicht manchmal ein, zwei Tage länger, wirkt aber, glaube ich, nach außen auch überlegter und macht deutlich, dass wir schon bewusst entscheiden. Und da geht manchmal tatsächlich lieber einen Tag länger warten, aber dafür dann auch klug entscheiden und abgewogen entscheiden. Das ist der Weg, den wir eigentlich in der baden-württembergischen Landesregierung haben und den halte ich auch für richtig.
Können Sie uns mal mitnehmen? Transparenz ist ja das große Stichwort. Ja. Wie läuft denn so eine Entscheidung bei Ihrem Team jetzt ab? Was sind die nächsten Schritte, die Sie abwägen und wann könnten Sie dann zu einer Entscheidung kommen?
Gut, wir haben ja nicht nur Abitur, wir haben ja viele Prüfungen, die jetzt nach den Osterferien beginnen. Zu sagen, wir verschieben sie, ist die erste Grundsatzentscheidung. Die liegt nahe. Auf wann verschieben wir? Wie takten wir dann die einzelnen Prüfungstage? Weil die Lehrerinnen und Lehrer müssen dann ja auch Gelegenheit haben, zu korrigieren.
Auf und der anderen Seite stehen... Die melden sich gerade auch schon und sind verunsichert und hätten so gerne einen konkreten Termin.
Und dann geht es um die Frage, wie takten wir es beispielsweise mit den Pfingstferien, ja, die ja dann auch anstehen. Und das sind die Themen. Natürlich habe ich Verständnis dafür, dass wir diese Fragen beantworten. Nur jetzt nur zu sagen, wir verschieben und dann keine einzige Folgefrage, die berechtigterweise von Lehrkräften, von Eltern, von Schülern kommt, beantworten zu können, ist, glaube ich, auch nicht klug. Und deshalb wägen wir das ab. Das heißt, wir prüfen konkret, dass wir dann auch sagen können, wie wird es genau, warum, wie umgesetzt, wie können wir gewährleisten, dass dann aber auch Ausbildung und Uni daran sich anschließt. Auch darauf haben ja die Schülerinnen und Schüler einen Anspruch. Und deshalb werden wir es diese Woche noch bekannt geben, aber dann auch diese Fragen beantworten können und nicht einfach nur von einer Verschiebung reden, aber dann nicht zu sagen, wie die auch umgesetzt werden soll. Das ist, glaube ich, auch das richtige Vorgehen.
Es gab auch Ideen der SWR1-Hörerinnen und Hörer, den Zettel finde ich jetzt gerade nicht, aber da war eine Idee mit dabei zu sagen, naja, wir gucken, dass wir jetzt einfach die Osterferien auch nochmal verlängern und dann die Sommerferien verkürzen oder ausfallen lassen und da dann den versäumten Stoff dann auch nochmal nachholen.
Naja, ob der Vorschlag mehrheitsfähig ist, das weiß ich nicht. Das gebe ich jetzt einfach mal in die Diskussion der Hörerinnen und Hörer. Es gibt viele auch, die beispielsweise ihren Sommerurlaub schon gebucht haben, geplant haben in der Familie mit Freunden. Da gibt es ja durchaus Planungen. Auch in den Betrieben gibt es ja durchaus Urlaubsplanungen. Die wären dann komplett abzusagen, weil die Sommerferien ausfallen oder verkürzt werden. Da muss ich sagen, da tue ich mich ein bisschen schwer, mir vorzustellen, wie das denn tatsächlich ablaufen soll für 1,5 Millionen Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, auch für Betriebe. Und deshalb, ich glaube, in der Praktikabilität hätte der Vorschlag durchaus seine Mängel. Wir reagieren jetzt auf die Sondersituation. Deshalb befinden wir uns jetzt übrigens auch nicht in Ferien, sondern die Schulen sind geschlossen und deshalb auch die Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben belegt, weil sie zu Hause was tun sollten. Auch die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht im Urlaub, sondern sie sind zu Hause, aber im Dienst. Das ist schon ein Unterschied und ich glaube, das wäre eine große Herausforderung zu sagen, wir verkürzen oder schaffen die Sommerferien ab. Möchte nicht wissen, welche Reaktion das bei anderen auslöst und deshalb, ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man es immer mit Maß und Mitte macht, uns auch noch für umsetzbar hält.
Sie sind nicht nur Kultusministerin, Sie sind auch zuständig für den Bereich Jugend und Sport. Schwimmbäder, Fitnessstudios geschlossen, Trainingsangebote fallen aus. Welche Empfehlungen haben Sie da?
Klar, zunächst mal gilt, Bewegung ist immer gut. Aber die Einrichtungen haben das Problem, dass man sehr eng aufeinander ist. Stichwort auch Umkleidekabinen etc. Und es einfach gilt, diese Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. Das ist ja der Grund aller Maßnahmen. Aber ansonsten, ich glaube, dass es trotzdem wichtig ist, dass man rausgeht, dass man Fahrrad fährt, joggt, spazieren geht, je nachdem, worauf man Lust hat. Natürlich nicht in großen Gruppen, aber Bewegung ist schon wichtig, um auch gesund zu bleiben. Aber leider können wir die Sportangebote in diesen Bereichen zum jetzigen Zeitpunkt nicht aufrechterhalten, weil es, wie gesagt, gilt, die Ausbreitung des Virus deutlich zu verlangsamen.
Und noch haben wir keine Ausgangssperre und es gibt die Möglichkeit, rauszugehen. So ist es. Wie sieht denn bei Ihnen eigentlich in der Landesregierung der Krisenstab aus?
Also ich glaube, dass wir in der Landesregierung Baden-Württemberg da sehr gut aufgestellt sind. Wir haben natürlich das Kabinett, aber das Kabinett hat einen Lenkungsstab eingesetzt unter Leitung des Staatsministeriums, des dortigen Staatssekretärs. Sehr kleiner Kreis, der unter Einbindung meines Hauses, des Innenministeriums, natürlich des federführenden Sozialministeriums, unter Hinzuziehung von Fachleuten kontinuierlich tagt, über Video, über Telefon und auch entscheidungsbefugt ist. Und ansonsten erfolgt die Abstimmung natürlich mit dem Sozialministerium, gerade aber auch mit dem Staatsministerium, dem Ministerpräsidenten, kontinuierlich. Wir haben schnelle Entscheidungswege, auch sehr kurze Entscheidungswege, weil das, glaube ich, wichtig ist, dass man nicht nur über irgendwas spricht, sondern es dann auch zügig in die Umsetzung kommt. Das gelingt uns in Baden-Württemberg sehr gut, finde ich.
Und kleiner Kreis heißt in Personen wie viele?
Der Lenkungskreis selber sind 5 Personen, aber man zieht natürlich Fachleute hinzu oder auch die kommunalen Landesverbände. Natürlich gibt's auch beispielsweise im Innenministerium einen Stab, weil da natürlich hohe Verantwortung liegt, was die innere Sicherheit angeht. Unsere Polizistinnen und Polizisten, Feuerwehr, die natürlich wichtige und hervorragende Arbeit leisten. Aber insgesamt erfolgt die Steuerung sehr zentriert. Und wie gesagt, das funktioniert aus meiner Sicht auch sehr gut.
Vielleicht können Sie dann auch in Sachen Krisenstab Auskunft geben zu Fragen, die kommen hinsichtlich der Hamsterkäufe, zum Beispiel aus Aalen von Stefan per WhatsApp. Als alleinlebender Mann, der im Baubereich tätig ist, komme ich erst am Abend zum Einkaufen. Ich stehe vor leeren Regalen, Toilettenpapier, Küchentücher oder ähnliches. Gibt es kaum noch Konserven oder Tiefkühlkost, da das tagsüber schon alles geplündert wird. Was können Sie ihm empfehlen?
Also zunächst mal, Hamsterkäufe sind wirklich nicht notwendig. Wir haben keine Versorgungsproblematik. Und selbst wenn ein Regal mal leer ist, man kann es am nächsten Tag wieder auffüllen. Und ich kann nur sagen, Hamsterkäufe sind einfach, und das sieht man an dem Beispiel, ja, einfach auch nicht fair. Und deshalb, ich kann nur dringend bitten, dieses nicht zu tun und sich selber da ein Stück weit im Griff zu halten. Ich weiß, dass zum Teil auch noch rationiert abgegeben wird, dass sie nur noch 1 oder 2 Packen Toilettenpapier kaufen dürfen. Das finde ich dann auch wiederum richtig. Wir werben, haben mehrfach dafür geworben und darauf hingewiesen, die Bundesregierung, die Landesregierung, dass es nicht notwendig ist und man einfach bittet, nicht nur an sich selbst zu denken. Das ist generell in der Zeit. Lasst uns auch an die anderen denken. Viele sind darauf angewiesen, dass sie auch einkaufen gehen können und dass es abends auch noch etwas gibt, und mehr Achtsamkeit auch gegenüber dem anderen wäre eine ganz herzliche Bitte meinerseits.
Ich war jetzt im Supermarkt unterwegs und da kam ein alter Herr und da war das, was er haben wollte, aus, und dann sagte die Verkäuferin, sagen Sie es niemandem weiter, aber ich lege Ihnen was zurück. Ist das heutzutage dann der richtige Umgang?
Was für ein wunderschönes Beispiel, dass man aufeinander zugeht, dass man gerade auch der älteren Generation, die als Risikogruppe gebeten ist, sich möglichst zurückzuhalten, dass man hilft, dass man sieht, dass man auch vielleicht dann mal klingelt und durch die Tür fragt oder über den Balkon, wie geht's Ihnen, kann ich Ihnen was helfen? Und solche Beispiele, das ist menschlich und das ist das, was wir brauchen, auch eine gewisse Wertschätzung, Achtsamkeit, Nächstenliebe, das ist jetzt von uns allen gefordert. Und nicht nur nur an sich selbst zu denken, sondern auch an den anderen, der vielleicht auch einsam ist, der allein ist. Auch da müssen wir Möglichkeiten finden, jeder Einzelne von uns. Und das ist eine gesellschaftliche Herausforderung, wo jeder was dazu beitragen kann. Und deshalb auch die herzliche Bitte, lasst uns das tun. Wir müssen an uns alle denken. Nur gemeinsam schaffen wir diese schwierige Zeit.
Das war das Schlusswort, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage herzlichen Dank für Ihren Besuch. Weitere Antworten gibt es natürlich ständig auf der Seite der Landesregierung. Da kann man gucken und natürlich laufend bei uns über swr1.de.
Eins gehört.